Mein Thema heute lautet Gemeindeleiten, der Dienst der Ältesten und Diakone. In den freikirchlichen Gemeinden wird der Leitungsdienst besonders herausgestellt. Auch im deutschen Baptismus gibt es von Anfang an die Presbyteroi, die Ältesten. Sie werden von der Gemeindeversammlung berufen und gewählt. Darüber werde ich dann in meiner nächsten Predigt zu diesem Thema noch etwas ausführlicher etwas sagen. Heute aber soll es um den Dienst der Ältesten und Diakone in der Gemeindeleitung gehen. Hier wird eine besondere Gruppe von Christen von der lokalen Gemeinde beauftragt, den geistlichen Kurs der Gemeinde zu fördern und besondere Seelsorge wahrzunehmen. Sie haben die einzelnen Beschlüsse der Gemeindeversammlung auszuführen und auch die Gemeinde in bestimmten Angelegenheiten zu vertreten. So ist das seit der Gründung des deutschen Baptismus im 19. Jahrhundert gewesen. Daneben gab es in der Gemeindeleitung die Diakone. Sie waren für bestimmte Bereiche der Gemeindearbeit zuständig und sollten die Ältesten und den Pastor unterstützen. Oft sollten sie eher verwaltende und praktische Tätigkeiten ausüben, hatten jedoch weniger eine leitende Funktion. Dieses sogenannte episkopale Modell findet sich heute noch in den meisten freikirchlichen Gemeinden, wenn auch in unterschiedlicher Form. Im Laufe meines Pastorendienstes habe ich da schon verschiedene Modelle kennengelernt, besonders in neu gegründeten, noch ziemlich kleinen Gemeinden gab es in der Gemeindeleitung oft nur Älteste, in den meisten anderen eine Mixtur von Ältesten und Diakonen, die zusammen den Gemeinderat oder die Gemeindeleitung bildeten. Dann aber auch das Vereinsmodell, den sogenannten Vorstand, der erst mit dem aufkommenden Vereinswesen immer häufiger installiert wurde. Die Gemeinden waren ja früher Vereine, mussten eine Satzung vorweisen und leitende Personen in den Vorstand wählen. In dieser Zeit traten die biblischen Begriffe Älteste und Diakone in den Hintergrund. Das Leitungsgremium war der Vorstand, der einen Vorsitzenden, einen Kassierer und weitere gleichberechtigte Mitglieder hatte, die die Aufgaben einer Gemeinde regelten. Heute kann eine lokale Gemeinde, sofern sie zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gehört, selbst in ihrer Satzung ihre Gemeindeleitung so nennen und wählen, wie sie will. Nun möchte ich aber auf die biblische Bezeichnung und den Dienst der Ältesten und Diakone näher eingehen. Wir finden in der Bibel dazu auch im alten Israel und dann später in der ersten Christenheit verschiedene Beispiele. In 4. Mose 11 beklagt sich Mose bei Gott, dass er die vielen Lasten des immer größer werdenden Volkes Israel nicht mehr alleine tragen könne. Anders gesagt, ihm wird die Sache zu viel. Er ist überfordert und schafft es nicht mehr alleine, sich um alles zu kümmern. Ihm ist die Sache leid, wie sie ihm mit ihrem Geschrei Tag und Nacht in den Ohren liegen. Da verschafft Gott ihm Erleichterung und sagt: Versammle 70 angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Aufseher bewährt haben. Sie können die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Das passiert auch so. Und von da an stehen diese 70 Ältesten dem Mose zur Seite. Als die erste christliche Gemeinde in Jerusalem zu Pfingsten gegründet wird, sind die 12 Apostel sozusagen die Ältesten der Jerusalemer Gemeinde. Sie sind für die Verkündigung des Evangeliums zuständig, aber auch für das Gebet. Später hat der Apostel Paulus in den Gemeinden, die er gegründet hatte, auch Älteste als Leiter eingesetzt. So heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 23, dass Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise überall, also in jeder Gemeinde, Gemeindeälteste mit Gebet und Fasten berufen. Als sich Paulus auf der dritten Missionsreise von der Gemeinde Ephesus verabschiedet, lässt er die dortigen Ältesten kommen und beauftragt sie, besonders auf die Gemeinde dort zu achten, wie Hirten, die sich um ihre Herde kümmern. Paulus braucht also solche geistlichen und bewährten Leute vor Ort, weil er sich als reisender Missionar nicht um alle örtlichen Angelegenheiten selbst kümmern kann. Ja, er kann ab und zu mal einen wichtigen Brief schreiben, aber die Ältesten müssen vor Ort die Gemeinden zusammenhalten, Streitereien schlichten, predigen und lehren und Seelsorge üben. Auch Diakone und sogar auch Diakonissen gab es in neutestamentlicher Zeit. Wir haben vorhin von Mose gehört, dem die Arbeit im Volk Israel zu viel geworden war. Auch die Apostel in Jerusalem waren bald mit ihren Aufgaben überfordert. Sie mussten in der ersten Zeit viele praktische Dienste verrichten und die nahmen viel Zeit und Kraft in Anspruch. Und das ging auf Kosten der Verkündigung des Wortes Gottes und des Gebets. So suchten sie also nach 7 geistlichen, klugen und angesehenen Männern, die diakonische Dienste übernehmen konnten. Das waren die Diakonoi, die Tischdiener. Sie waren in Jerusalem damals für die Organisation der Armenspeisung in der Gemeinde zuständig. Darunter waren Stephanus, der erste Märtyrer, und Philippus, aber auch noch andere. Feierlich wurden sie von den Aposteln in der Gemeindeversammlung mit Gebet und Handauflegung in ihr neues Amt eingeführt. Im Römerbrief ist dann später sogar von einer Frau, der Phöbe, die Rede, die als Diakonin im Hafenviertel Kenchreae bei Korinth die Gemeindeaufbauarbeit unterstützt. So war dieser Diakonendienst nicht nur auf Männer beschränkt. Bei den Frauen bildete sich dann viel später, Anfang des 20. Jahrhunderts, der Begriff der Diakonisse heraus. Albertine Assor war zum Beispiel eine der ersten deutschen baptistischen Diakonissen in Berlin. Vorher Stadtmissionarin und Lehrerin, gründete sie 1907 die erste deutsche Diakonissenvereinigung Siloa. Die Diakonissen dort waren in der häuslichen Pflege tätig, dann aber auch in tätiger Nächstenliebe für Mädchen und Frauen. Aus Siloa ist dann 1927 das erste baptistische Krankenhaus, das Albertinenkrankenhaus, geworden. Und das gibt es bis heute als großes und bekanntes Diakoniewerk in Hamburg-Schnelsen. Momentan haben wir in unserem Bund einen Konvent für Diakoninnen und Diakone, Frauen und Männer, die haupt- oder nebenberuflich oder auch ehrenamtlich mit einer Beauftragung in den einzelnen Gemeinden arbeiten. Zu diesem Konvent gehört übrigens auch meine Frau Elke seit 38 Jahren. Die Menschen dort sind nicht nur diakonisch tätig, sondern vielfach auch katechetisch oder missionarisch unterwegs, also in ganz vielfältigen Diensten der Gemeindearbeit. Nun aber zu den Aufgaben von Ältesten und Diakonen, so wie ich das in der Bibel erkennen kann. Erstens Älteste im Neuen Testament, zunächst zu ihren Aufgaben. Ich habe einmal die Verantwortlichkeiten der Ältesten in einer Grafik folgendermaßen zusammengefasst. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ihr Dienst ein umfassender gewesen ist. Die Ältesten waren mehr oder weniger in 5 Diensten engagiert. Da ist einmal die Seelsorge. Wir können das in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 nachlesen. Da hat etwa die Neue Genfer Übersetzung das ganz treffend übersetzt. Gott habe den Leitern der Gemeinde die Verantwortung übertragen, den Gemeindegliedern mit seelsorgerlichem Rat zur Seite zu stehen. Zu den besonderen seelsorgerlichen Aufgaben gehörte zum Beispiel die Gemeindezucht, die heute gar nicht mehr so üblich ist, also wenn jemand eine grobe Sünde begangen hatte, aber auch die Salbung mit Öl und das Ältestengebet, wenn jemand schwer krank war, oder auch den Befreiungsdienst von okkulten Mächten, den ich zum Beispiel mit meinen Ältesten ab und zu mal durchgeführt habe. Also eine besonders schwierige Seelsorge, zu der dann die Ältesten der Gemeinde gerufen und gebeten wurden. Eine andere wichtige Aufgabe war die Verkündigung und Lehre. Es war also durchaus üblich, dass die Ältesten gepredigt haben oder auch andere besondere prophetische Botschaften weitergegeben haben. Sie mussten prophetische Äußerungen von anderen anhand des Wortes Gottes prüfen und falsche Lehren abwehren. Dazu kamen natürlich auch administrative Aufgaben, also Ordnung zu schaffen, die Gemeinde auf Kurs zu halten, Gemeindeversammlungen zu leiten oder die Gemeinde auch nach außen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Auch sowas kann nicht jeder, nämlich eine gute Figur machen und für einen guten Ruf der Gemeinde in der Gesellschaft sorgen. Ein bedeutender Punkt war auch die Zurüstung der Mitarbeiter der Gemeinde. Die Ältesten sollten die Begabungen der Einzelnen erkennen und fördern. Das ist auch keine leichte Aufgabe, einem anderen den richtigen Platz in der Gemeinde zuzuweisen. Heute gibt es verschiedene Gabentests, die dabei helfen, seine von Gott geschenkten Fähigkeiten zu erkennen. Und dann müssen gute, zweckmäßige Strukturen entwickelt werden, wo jeder mit seinen Gaben fröhlich und effektiv dienen kann. Das kostet mitunter viel Zeit und Mühe. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe in manchen Gemeinden mit etlichen Leuten solche Tests gemacht und viele Stunden damit verbracht, ihnen Tipps und Hilfestellung zu geben. Schließlich möchte ich noch die einzigartige Aufgabe des Gemeindegebets nennen. Vorhin habe ich ja schon einmal erwähnt, dass die Apostel in Jerusalem keine Zeit dafür hatten, weil sie so viel mit praktischen Tätigkeiten beschäftigt waren. Und auch heute ist das Gebet der Ältesten manchmal recht kümmerlich. Ich kann mich erinnern, dass sich in früheren Zeiten die Ältesten der Gemeinde immer noch eine Stunde vor der offiziellen Gemeindeleitungssitzung zum Gebet getroffen haben. Um für die einzelnen Gemeindeglieder im Mitgliederverzeichnis zu beten oder Probleme im Gebet durchzukämpfen. Heute kommt das oft zu kurz, meistens, weil im Vergleich dazu Lappalien so viel Zeit kosten. Das sind also im Groben die Aufgaben der Ältesten, klingt ganz schön viel und ist auch ganz schön heftig. Gut, wenn da mehrere Älteste in einem Team zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen, ergänzen und auch entlasten können. Ein weiterer Punkt kommt dazu, nämlich bestimmte Qualifikationen. Was waren die Ältesten der Gemeinde für Leute? Nach welchen Kriterien wurden sie ausgewählt? Das ist auch sehr bedeutsam. Zunächst glaube ich, dass nicht jedes Gemeindeglied auch zugleich Ältester der Gemeinde sein kann. In der Regel gibt es nach dem Neuen Testament die Begabung zu leiten und auch weitere geistliche Qualifikationen. Im 1. Korintherbrief und auch im Römerbrief werden Geistesgaben der Leitung, der Seelsorge, der Verkündigung und des Gebets genannt. Die sind nicht allen in der Gemeinde gegeben, sondern nur einigen, und solche sollten möglichst auch für den Ältestendienst berufen werden. Natürlich kann nicht jeder Älteste alle dieser Gaben haben, aber in einem Team von Ältesten sollten diese Begabungen schon vorkommen. Ich habe immer in Teams gearbeitet. Da hatte der eine die Gabe der Seelsorge, der andere konnte gut predigen und der dritte gut leiten und die Gemeinde motivieren. Wir hatten jeder unterschiedliche Schwerpunkte, aber wir waren ein Ältestenteam und haben miteinander gekämpft und sind zusammen aufgetreten. Deshalb bin ich ein überzeugter Teamplayer und eher da skeptisch, wo jemand als Einzelkämpfer sich als Ältester präsentiert und sich alleine durchschlägt. Also es muss schon eine Begabung zu leiten da sein. Natürlich kann man heute vieles lernen und sich aneignen, aber das Charisma der Leitung ist noch etwas tiefgründiger als die Fähigkeit, als Manager aufzutreten. Dann aber gibt es noch weitere Qualifikationen, besonders in den sogenannten Pastoralbriefen, dem 1. und 2. Timotheusbrief und dem Titusbrief. Das kann ich jetzt nicht alles aufzählen und behandeln. Es sind da vor allem charakterliche Qualifikationen, wie zum Beispiel Friedfertigkeit, Gastfreundlichkeit, Großzügigkeit oder Güte. Aber auch moralische Qualifikationen. Der Älteste soll etwa ein gutes Benehmen haben, ehrlich sein und einen guten Ruf in seiner Umgebung haben. Soll natürlich auch geistlich qualifiziert sein, ein reifer Christ, nicht ein Neuling. Jemand, der sich demütig dem Willen Gottes unterordnet und an der Bibel orientiert. Nicht einer, der Macht anstrebt oder sich mit seinen Ellbogen durchsetzt. Auch nicht jemand, der andere niederbügelt und schlecht behandelt, die ihm nicht passen. Einer, der sich auch mal was sagen lässt. Na, ihr könnt das ja selbst einmal studieren. Offenbar gab es solche Quertreiber damals in den Gemeinden, so dass Paulus hier vehement durchgreifen muss und eine ganze Liste von Qualifikationen aufstellt, damit wieder Ordnung herrscht. Zweitens, Diakone im Neuen Testament, zunächst wieder ihre Aufgaben. Diakone waren bei den ersten Christen Helfer und Diener. Sie unterstützten die Ältesten und entlasteten sie mit praktischen Diensten. Es gibt übrigens in den Gabenlisten auch das Charisma des Helfens und des Dienens, so etwa in 1. Korinther 12, Vers 28 und in Römer 12, Vers 6 und 7. Die Helfer entlasten die Ältesten, sodass sich die um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern können. Das sind also zum Beispiel Sekretäre, handwerkliche Arbeiter oder Könner im Haushalt. Die Diener arbeiten im praktischen Bereich für die Gemeindegruppen. Also das sind die Mitarbeiterinnen in der Küche, die Tischdiener, die das Abendmahl austeilen oder die Fachleute im Bauausschuss, die das Gemeindehaus renovieren. Leute, die sich in der Technik engagieren oder im Besuchsdienst oder den Garten in Schuss halten. Oder Gemeindeglieder sonntags von weiter her zum Gottesdienst abholen. Wir hatten in einer Gemeinde mal einen VW-Bus, da machte jeden Sonntag ein Mann eine Tour und holte Leute von ziemlich entfernten Orten ab und brachte sie dann auch wieder nach dem Gottesdienst nach Hause. Ein wichtiger Diakonendienst. Nun können ja nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich in der Gemeinde praktisch engagieren, zu einem Diakon oder zu einer Diakonin berufen werden. Aber vielleicht gibt es Bereichsleiter, die einzelnen Mitarbeiterteams vorstehen und dann dort die Tätigkeiten koordinieren. Hier muss man natürlich auch gucken, dass das begabte und zuverlässige Leute sind, kompetente Personen in einem speziellen Bereich. Ich selbst könnte wohl kaum so ein Praktiker sein, denn ich bin weder handwerklich begabt oder kann auch nicht kochen oder backen. Andere können das viel, viel besser. Die sollte man dann auch für solche Aufgaben einsetzen. Nun wieder ihre Qualifikationen. Auch die Diakone sind nach dem Neuen Testament geistliche Leute. Die ersten dieser Leute, die in der Jerusalemer Urgemeinde gewählt wurden, sollten folgende Charaktereigenschaften besitzen. Sie sollten einen guten Ruf in der Öffentlichkeit haben, voll des Heiligen Geistes sein und weise, das heißt also klug und geschickt sein in dem Dienst, zu dem sie berufen werden sollten. Also einmal nach innen und nach außen gute und bewährte Christen mit einer hohen Moral und einer integeren Persönlichkeit. Genauso wie bei den Ältesten führt Paulus hier in 1. Timotheus 3, 8 bis 13 eine ganze Liste von Qualifikationen auf. Ich finde es dabei schon interessant, nur mal eine kleine Nebenbemerkung, dass sogar die Frauen der männlichen Diakone da erwähnt werden, wenn man es so übersetzen will. Auch sie sollen sich gut benehmen und sollen ihre Ehepartner in deren Dienst unterstützen. Es kann aber auch sein, dass es schon damals Diakonissen gab, vielleicht Witwen, die auch als Frauen in der Gemeinde eine besondere Verantwortung trugen. Dabei bin ich bei meinem letzten Punkt, den ich heute zu diesem Thema kurz ansprechen möchte, nämlich drittens Frauen in leitender Verantwortung. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema und wird auch immer seit jeher kontrovers diskutiert. Es geht um die Frage, dürfen Frauen nach der Bibel leiten und lehren? Nach meiner Erkenntnis, ja, sie dürfen. Auch wenn die meisten christlichen Männer das wohl anders sehen und mögen. Ich kann jetzt nicht dieses Thema erschöpfend behandeln und meine Sicht der Dinge ausführlich darstellen, da ja heute und hier nur ein paar Andeutungen. Gott hat dem Adam damals im Garten Eden die Frau zur Seite gestellt, und zwar als Gehilfin, als gleichberechtigte Partnerin. Nur zusammen bildeten sie den vollkommenen, kompletten Menschen. Die Frau war also keineswegs nur Assistentin des Mannes, nicht seine Untergebene. Die Unterordnung der Frau unter den Mann kam erst durch den Sündenfall zustande. Der ist eigentlich ursächlich für das Patriarchat verantwortlich und hat bis heute zu Missbrauch und Diskriminierung der Frau gesorgt. Die Machtausübung des Mannes über die Frau ist sicher nicht Gottes Plan. Ebenso die Hierarchie, in der der Mann als Macho über die Frau bestimmt und regiert, auch nicht. Das alles sind nach der Bibel die Folgen des Sündenfalls. Davon ist die Welt bis heute geprägt, in einigen Ländern mehr, in anderen weniger. Aber selbst in unserer Demokratie ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch gar nicht so lange gesetzlich geregelt. Erst im Mai 1957 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts. Aber wird das wirklich auch in der Praxis umgesetzt? Nach Galater 3, Vers 28 sind diese Hierarchien in der christlichen Gemeinde überwunden. Weil Jesus Christus hier regiert, da heißt es so: Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn also Christus bei uns im Zentrum steht, dann gibt es keine Standesunterschiede mehr in der Gemeinde, auch nicht in der Leitung. Gott hatte auch keinen Unterschied gemacht, dass er etwa nur Männer die Geistesgabe der Lehre oder der Leitung verleiht. In 1. Korinther 12, Vers 11 steht, dass der Heilige Geist die Gaben zuteilt, wie er will. Da ist Gott also ganz souverän in seiner Zuteilung. Und es gibt Beispiele im Neuen Testament, dass er Frauen sehr gut lehren konnten, besser als die Männer. Zum Beispiel Priscilla war viel qualifizierter als ihr Mann Aquila. Es gab wohl auch Prophetinnen in der Gemeinde Korinth, die standen also im Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes. Es ist nach meiner Beobachtung ein Trugschluss zu glauben, nur Männer könnten gut leiten und predigen. Da hat manche Frau sehr viel mehr auf dem Kasten, geistlich, intellektuell und charismatisch. Schade, wenn so eine kompetente Frau nicht zum Zuge kommt, weil da Männer immer noch dominieren wollen, weil sie immer noch das Sagen beanspruchen in der Ehe und Partnerschaft, im Beruf, aber auch in der Gemeinde Jesu. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir in ältesten Teams und in der gesamten Gemeindeleitung Männer und Frauen haben müssen, die zusammen die Gemeindearbeit gestalten und vorantreiben mit ihren Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat. Ich finde es deshalb gut und richtig, dass in unserer Gemeinde das scheinbar gang und gäbe ist. Nun weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist und welche Konflikte das damals oder auch heute gebracht hat. Ich kann das auf jeden Fall nur unterstützen, dass auch Frauen in der leitenden Verantwortung zum Zuge kommen. Wir verarmen, wenn wir die Gaben und Fähigkeiten von Frauen nicht nutzen und sie nur in untergeordnete Dienste aufs Abstellgleis schieben. Erst in einem gemischten Ältestenteam, in einer gemischten Gemeindeleitung werden wir zu einem kompletten Leitungsteam. Das ist meine feste Überzeugung. Auch wenn andere Gemeinden und Werke das anders sehen und die Männer bevorzugen. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn da sind ja auch die Männer die Leiter und Theologen und haben zu bestimmen. Wir sollten uns nicht immer von der Masse blenden lassen, sondern selbst mal forschen und studieren und genau hinschauen, was Gott eigentlich geplant hat und nicht, was irgendeine Tradition uns vorgaukelt. Also wählt und beruft Männer und Frauen in die Gemeindeleitung. Wo sind eigentlich die Männer auf unserer Kandidatenliste? Die sollten sich selbst mal aufstellen lassen, aber nicht meckern, wenn sie vielleicht da Frauen entdecken, die sie für inkompetent halten. Genug zu diesem Thema. Ich kann ja gerne, wenn ihr das wünscht, mal eine Bibelstunde dazu halten und euch dann meine Sicht dazu ausführlicher erklären. So, nun bin ich am Ende meines heutigen Themas. Die Bibel gibt dazu einige klare und bedeutsame Hinweise zu den Aufgaben und Qualifikationen von Ältesten und Diakonen. Wollen wir sie beachten? Wollen wir uns danach richten? Oder das machen, was uns heute in den Kram passt? Eine gesunde Entwicklung unserer Gemeinde passiert nur dann, das ist jedenfalls meine Ansicht, wenn wir uns auch an das halten, was die Bibel uns sagt. Amen.